Herzlich willkommen zum Frauentag, zur Sondersendung. Wir sind im Freien Radio von Tübingen und Reutlingen, der Wüstenwelle, zu empfangen auf 96,6 MHz und im Internet-Livestream unter www.wueste-welle.de. Heute Abend sitzen hier ich, Hedwig, und Karin.
Karin,
wer bist du?
Wer bin ich? Ja, also ihr kennt mich ja vielleicht alle. Ich mache hier die Sendung Libresso und war heute auch schon am Mikrofon. Und ist natürlich ein Hobby von mir. Und wer bin ich? Ich bin die Karin Hab.
Wie alt bist du?
Na, das fragt man in meinem Alter nicht mehr.
Hedwig. Doch, ich bin beinahe 55, da darf
also,
ich dich das auch
gut,
fragen.
Dann bin ich noch ein bisschen jünger. Ich gehe so ganz langsam auf die 50 zu und du willst ja, was wir vorhin schon besprochen haben, du möchtest wissen, was ich beruflich mache. Ich arbeite beim Sozialpsychiatrischen Dienst im Zollernalbkreis. Mein Arbeitgeber ist der Verein für gemeindenahe Psychiatrie, der letztes Jahr 30 Jahre alt wurde, also ein bisschen jünger ist wie ich. Ja, und gegründet hat er sich aus sozial engagierten Menschen, die damals im Landkreis was tun wollten für psychisch kranke Menschen, weil vor 30 Jahren gab es sowas wie sozialpsychiatrische Dienste noch nicht. Und ja, es wurde erst eingeführt mit der Psychiatrie-Enquete und die Menschen, die kamen halt in die Psychiatrie, wenn sie psychisch krank waren, dann sind sie da ein paar Monate verwahrt worden und dann sind sie wieder rausgeflogen und sind sich selber überlassen gewesen. Und damals hat auch der Bundestag festgestellt, das sind menschenunwürdige Bedingungen. Und dann haben sich sozialpsychiatrische Dienste entwickelt und ja, da arbeite ich jetzt seit ein paar Jahren. Wir organisieren und managen eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen. Wir organisieren den sozialpsychiatrischen Dienst, bieten ambulant betreutes Wohnen und Soziotherapie an.
Das ist ein umfangreiches Programm. Was muss man können, um da eine Stelle zu kriegen, wie du sie hast?
Man muss entweder Sozialarbeiter sein oder Sozialpädagoge. Man ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie.
Das bist du, oder?
Das bin ich. Oder wir haben auch ein paar, sage ich jetzt mal, studienfremde Menschen bei uns untergebracht. Und zwar, also ich glaube, ein Kollege hat Theologie studiert, ein anderer Kollege Philosophie. Aber durch die Erfahrung in irgendwelchen spezifischen Berufen mit psychisch kranken Menschen, ja, sind die so, sage ich jetzt mal,
geeignet
bei uns zu arbeiten. Mhm. Ja.
Seit wann, sagst du, arbeitest du dafür, für diesen Verein?
Also ich arbeite jetzt seit 4,5 Jahren für diesen Verein.
Also hast schon richtig gut, nicht nur Berufserfahrung allgemein, die hast du vorher ja schon über 20 Jahre anderswo gesammelt,
genau,
oder?
Genau, ich habe in der Uniklinik hier in Tübingen, in der Nervenklinik, wie das hier so in Tübingen heißt, gearbeitet. Habe auch eine Zeit lang für eine Klinik in Bayern, für so eine Kurklinik, wo psychisch kranke Menschen, vor allem Menschen mit Borderline und Essstörungen, eine Kur machten, Therapie machten, gearbeitet. Ja, das waren so die Voraussetzungen, sage ich mal, für meinen jetzigen Job.
Also das, was du gerade so antippst, Nervenklinik und Borderline und so. Da geht ja jeder normale Mensch in Anführungszeichen so ein bisschen auf, nichts mit zu tun haben, lass andere machen. Und du bist jetzt die andere, die da mal machen soll. Und du fühlst dich einigermaßen sicher in deiner Arbeit?
Meistens. Es gibt also natürlich auch Situationen, wo ich dann vielleicht auch Rücksprache halt mit Kollegen, was macht man denn jetzt? Also es gibt nicht, wie glaube ich in alle Jobs, gibt es nicht immer so für jede Situation so die Sicherheit, jetzt genau das Richtige zu machen. Manchmal, also ich kann mir da dann auch immer Rat von Kollegen holen.
Ja, das
mache
ja
ich auch.
Das ist ja das, was man dann, also was du dann können musst, wärst du ganz allein, damit wär's schlimm. Ja. Also ich bin insofern auch vom Fach, ich bin zwar nicht Psychiatrieschwester und habe auch nicht Soziologie studiert. Ich bin ja eigentlich Hebamme mit erstem Beruf und dann habe ich soziale Verhaltenswissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Psychotherapie und zwar integrativ. Und ich kenne die Psychiatrie von Praktika her, aber von sehr intensiven. Ich habe aber nie lange da gearbeitet. Ich habe eine Hochachtung und einen Wahnsinnsrespekt vor den Leuten, die da arbeiten, wenn sie da richtig gute Arbeit machen, und das, denke ich, kann ich unterscheiden, wer in diesem Bereich einen Job macht und menschenverachtend drauf ist und wer da eine gute Arbeit macht und Respekt hat vor den Patienten und Patientinnen. Und den Eindruck habe ich von dir, dass du wirklich respektvoll über deine Patientinnen und Patienten sprichst, immer wenn wir drüber sprechen. Und das, deswegen freue ich mich, dass wir heute Abend über Burnout und alles Mögliche drumherum uns hier unterhalten können. Ja,
also zu dem Respekt vor anderen Menschen. Also ich glaube, egal in welchem Bereich man, im sozialen Bereich, Gesundheitswesen arbeitet, ich glaube, wenn einem der Respekt oder, ja, also wenn der verloren geht, ja, vor anderen Menschen, wenn der irgendwie verloren geht, ich glaube, dann muss man seinen Beruf wechseln. Dann funktioniert es nicht mehr. Dann kann man keine gute Arbeit mehr leisten. Ich glaube, das ist das Grundeinhaltung.
Gut, also das ist das, was ich nebenbei hier und da miterlebt habe, dass manchmal eben keine gute Arbeit geleistet und das dann vertuscht wird. Und mit so jemandem würde ich mich nicht gerne unterhalten. Also ich unterhalte mich sehr viel lieber mit
dir. Danke, danke.
Ja, möchtest du noch mal ein bisschen Musik laufen lassen, by the way?
Ja, und zwar, wir haben schon das erste Stückchen von Katharina, von ihrer CD Aber klar doch gehört. Und die mag ich ganz gern, die ist so sehr direkt. Und ich würde da gerade weitermachen mit dem nächsten Stück, nämlich Erwachsen. Ja, wir sind jetzt zu dritt hier im Studio, und zwar ist es ja eine offene Sendung heute. Alle können mitmachen, alle Frauen, die heute im Radio sind, ist Frauentag, und traditionell ist das Radio dann von den Frauen besetzt hier, und die Männer dürfen nicht so kommen und ihre Sendungen machen, sondern wir machen hier heute Sendung, und das mag ich auch schon seit Jahren. Genießt es immer so, diesen Tag heute hier, dass wir Frauen hier das Radio am Laufen halten.
Elisabeth, ja, magst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, wer vorhin zugehört hatte, mein Name ist Elisabeth Schramm, und ich hatte vorhin eine Künstlerin aus Reutlingen da. Würde mich aber auch gerne hier beteiligen über Burnout. Als Heilpraktikerin oder Gestalttherapeutin habe ich vielleicht auch noch einen kleinen Beitrag dazu zu liefern.
Haben bestimmt sehr viele heutzutage, auf jeden Fall. Ja, ja, trotzdem würde ich wahnsinnig gerne noch mal von dir hören, Karin, wo wir vorhin angefangen haben. Der sozialpsychiatrische Dienst, für den du da arbeitest, mit was für Menschen hast du da hauptsächlich zu tun? Wie kriegen die Kontakt zu euch? Wie geht ihr damit um? Was sind das für offizielle Diagnosen?
Also wir sind ein offener Dienst. Das heißt, jeder, der zum Beispiel von einer psychischen Erkrankung, sei es eine Depression, eine Psychose, eine Essstörung, von irgendwas betroffen ist, kann sich bei uns melden, kann um ein Infogespräch bitten, oder auch Angehörige, Freunde. Also mich hat schon ein Vermieter angerufen, schauen Sie doch mal nach meinem Mieter, der ist so komisch. Die Schule, ja, wir haben da einen Jugendlichen, das ist so auffällig und da stimmt es zu Hause nicht. Schulrektor, jeder kann sich melden, der irgendein Problem hat oder Angehörige oder Freunde hat. Ja. Wir sind auch ein aufsuchender Dienst, das heißt, wenn mich jetzt zum Beispiel, wie damals dieser Vermieter anruft, sagt, ja, jetzt schauen Sie doch mal nach meinem Vermieter, der zahlt die Miete nicht regelmäßig und ich möchte ihn doch nicht kündigen, dann hat er ja nichts mehr, aber schauen Sie doch da mal nach. Ja, dann gehe ich da hin, klingel an der Tür, und wenn jemand aufmacht, dann schmeiße ich da mein Zettelchen rein, mein Flyer, und manchmal entsteht ein Kontakt und manchmal nicht. Klientel, ja, sage ich jetzt mal, in der Hauptsache sind es natürlich Menschen, die an einer chronischen psychischen Erkrankung leiden, die über viele Jahre krank sind oder krank oder durch Umstände krank wurden und oft Schwierigkeiten bei der Arbeit, beim Arbeitsplatz haben oder mit ihrem Alltag, mit ihrem Lebensalltag nicht mehr zurechtkommen. Das würde ich mal sagen, ist so das Hauptklientel. Mhm. Ja, und niedergelassene Ärzte rufen uns an oder auch das Krankenhaus sagen, wir haben da einen Klient, der braucht vielleicht Nachbetreuung.
Mhm. Ja. Wie alt sind die Leute im Schnitt?
Also ich würde mal sagen, es geht los mit Erwachsenen 17, fast 18 bis 88. Aber schwerpunktmäßig würde ich jetzt mal sagen zwischen 35 und vielleicht 50.
35 und 50.
So. Mhm. Ja. Mhm.
35 finde ich ganz schön jung für eine chronische Erkrankung.
Ja, dazu muss man sagen, dass viele psychische Erkrankungen im jungen Erwachsenenalter anfangen. Und wenn sie einen chronischen Verlauf nehmen, dann bei 35 schon tatsächlich als chronisch bezeichnet werden können.
Mhm. Du sagtest gerade was von Bedingungen, die zu der Krankheit geführt haben. Sind es Bedingungen, die hauptsächlich in dem betreffenden Menschen liegen? Ist der blöd, ist der dumm, ist der faul? Oder sind es Bedingungen von außen?
Ja. Ja, das ist so ein Vorurteil, dass viele Menschen denken, ja, der ist ja verrückt, der ist vielleicht verrückt, aber nicht verrückt. Oder der ist blöd oder der kriegt es nicht gebacken oder was weiß ich, der nimmt zu viele Drogen. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind weder blöd noch verrückt. Sie sind vielleicht etwas verrückt in ihrem Leben und in ihrer Wahrnehmung. Also wir gehen davon aus, das ist eine Krankheit, wo der Stoffwechsel im Gehirn einfach durcheinander gekommen ist. Ja, man kann sich darüber streiten, was ist zuerst da, das Ei oder das Huhn. Und es gibt Auslöser, die es vielleicht auslösen, also Auslöser, die diese Krankheit auslösen. Es kommt von alleine, das ist unterschiedlich. Es kann sein, dass zum Beispiel eine Mobbing-Situation am Arbeitsplatz so eine Krankheit auslösen kann. Ja, beim Burnout kennen wir das. Burnout ist ein typisches Beispiel für, oder eine ständige Überforderung, aber es kann auch ein Verlust vom nahen Angehörigen sein.
Also dieses Burnout, die ständige Überforderung, da gibt es ja immer so Faustregeln. Du musst auf dich aufpassen, du musst deine Grenzen setzen, du musst Nein sagen lernen, du musst dich abgrenzen können. Das kriegt man ja heute wirklich überall nachgeschmissen. Haben die Leute das nicht verstanden, die da ins Burnout geraten? Was meinst du dazu?
Naja, also wenn ich jetzt mal an eine Situation denke, wo jemand ständig gemobbt wird oder wo ständig gefordert wird, das noch und das noch leisten. Ich glaube nicht, dass die Menschen das nicht gelernt haben, ihre Grenzen zu setzen, sondern ich glaube, die Menschen möchten gute Arbeit machen. Und manchmal
ist doch gut.
Die Bedingungen, es wird einfach immer oft am Arbeitsplatz immer mehr und mehr und mehr gefordert. Und ich glaube einfach, die Menschen, die möchten das gut machen und dann erstmal machen sie das mehr auch gut und das andere noch mehr wollen sie auch noch gut erledigen und das ist dann vielleicht so ein Kreislauf und darüber hinaus spüren sie das vielleicht gar nicht mehr, dass sie über ihre Grenzen gehen oder dass alles zu viel wird oder ja, sie bekämpfen es dann, also die, sozusagen die ersten Hinweise, ständige Kopfschmerzen oder Magenschmerzen oder Herzklopfen oder nachts nicht schlafen können. Das wird dann nicht mehr so wahrgenommen, sondern denken, ja, und dann kommt man so ins Fahrwasser und
Ich muss trotzdem, es muss
genau.
Gehen.
Ich will es ja auch, man möchte ja auch, denke ich. Ja?
Und was ja prinzipiell auch gut ist.
Ja, und vielleicht werden die Warnzeichen verdrängt und
unterdrückt durch Medikamente häufig.
Durch Medikamente. Also wenn man heute so liest, es gibt so Studien, wie viele Studenten Medikamente nehmen, damit sie diesen Uni-Alltag packen.
Ja.
Also
es fängt mit den Kindern und ihrem Ritalin an und geht bei den Frauen weiter mit ihrem permanenten Valium und so.
Das ist alles ein Thema für sich, ja, glaube ich.
Genau. Ja. Aber das spielt, glaube ich, alles damit rein. Ja. Diese Anspruchshaltung allen Anforderungen von außen muss ich gerecht werden können.
Und dann ist man in so einer Situation, wo man das nicht mehr richtig spürt und man ist so im Kreislauf drin. Und dann ist es vielleicht einfach Zeit, dass man so einen Schnitt macht und in der Ruhe, wo man dann vielleicht hat, auch in der Krankheitsphase so wieder mehr bei sich ist und dann auch wieder seine Grenzen spürt. Und es dann auch wieder lernen kann, darauf zu achten.
Und den Alltag also, neu zu sortieren, genau. Sodass diese Grenzen respektiert werden
können. Ich glaube, unsere heutige Arbeitswelt ist nicht unbedingt darauf getrimmt, den Menschen zu sagen, sie sollen langsamer tun oder sie sollen ein bisschen mehr auf sich achten oder mal eine Auszeit nehmen. Sondern im Gegenteil, es wird immer noch ein bisschen mehr erwartet.
Du, ja? Darf ich da eine kurze
Man
Story
möchte immer
erzählen?
Ein bisschen mehr verdienen. Die Aktie soll noch ein bisschen mehr wert sein.
Die Aktie.
Oder sonst irgendwas. Ja, es geht immer darum, noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr.
Du, darf ich da mal eine kurze Story erzählen? Ich kenne einen Herrn in Nordrhein-Westfalen, der ist 58 ungefähr, ist Diabetiker, hat Bluthochdruck, Bandscheibenvorfall gehabt, immer mal Schlafstörungen, also all das, wo du sagtest, gerade erste Voranzeichen. Der war noch nicht in einem offiziellen Burnout, aber der hat schon eben, wie gesagt, seine Krankheiten. Der arbeitet bei der Firma Sulo mit den Mülltonnen. Da macht er seit Jahren, seit Jahrzehnten, macht er die Räder an die Mülltonnen in Schicht, ja. So, und als ich den jetzt letztens mal wieder gesehen habe, ist ein ehemaliger Nachbar von mir, da hat er erzählt, du, bei uns wird es immer schlimmer. Jetzt neuerdings sind wir gekauft worden von Franzosen und die haben den Akkord wieder erhöht. Und er sagt, jetzt ist es soweit, dass den Akkord selbst die 18-Jährigen voll fitten, die täglich im Fitnessstudio sind, selbst die können den Akkord nicht mehr schaffen, den die vorgeben. Und auch ich soll den schaffen. Er sagt, ich komme nur noch durch, wenn ich mich immer mal krank melde. Ja, also das war meine Story dazu. Der hat irgendwie gemerkt, wo seine Grenzen sind und sich immer mal krank gemeldet, damit er eben nicht in einen Burnout gerät. Ne? Wolltest du was dazu sagen?
Nee, aber okay. solche Situationen, solche Fälle kennt man ja auch. Aber ich weiß nicht, ob man immer so sprechen kann vom Arbeitgeber. Also ich fange eher bei dem Burnout selber an und zum Beispiel sagen ja viele, ich habe eine Erschöpfung. Und dabei sind es aber schon am Anfang die Symptome, die darauf hinweisen, dass sie mehr und mehr reinschlittern. Und in meinen Augen sind es ja auch häufig Menschen, die jetzt ihr Selbstwert über die Arbeit holen müssen. Also der Zwang, sich zu beweisen, das sind ja häufig auch Perfektionisten. Und ja, die immer verstärkten Einsatz bringen, bis halt die ersten Erschöpfungssymptome kommen. Also oft mal unkonzentriert, innere Unruhe, Appetitlosigkeit oder sind gereizt und wollen auch nicht mehr so viel von anderen wissen. Hören dann aber auch noch nicht so auf sich, dass sie sagen, irgendwas stimmt nicht, sondern doch, sie sagen, irgendwas stimmt nicht und wollen sich noch mehr beweisen in der Arbeit und bringen dann noch mehr Einsatz. Mhm. Und das ist halt ein Teufelskreis. Und dann mit der Zeit vernachlässigen sie ihre eigenen Bedürfnisse. Es kommt immer mehr zu Verdrängung von Konflikten und vor allen Dingen auch die eigenen Bedürfnisse.
Welche so?
Also ich habe vorhin gesagt gehabt, ich hatte ja eine Künstlerin hier, die mit 73 Jahren malt sie riesengroße Bilder, hat wirklich auch schwere Krisen hinter sich und hat eine Lebensfreude und eine Lebendigkeit. Und bei ihr wurde mir wieder so klar, authentische Arbeit ist die stärkste Quelle des menschlichen Selbstwertes. Also authentische Arbeit. Kann ich mich wirklich so einbringen? Bringe ich mich auch so ein, was ich möchte? Und da fängt es, glaube ich, an, diese eigenen Bedürfnisse wieder zu spüren. Mhm. Und das ist es A und O.
Du, das sehe ich ganz genauso, dass das für Menschen super wichtig ist, die Arbeit, die sie machen, dass sie ihnen entspricht und dass sie sie mit ganzem Herzen so machen können, wie es ihnen, also wie es ihr innerstes Bedürfnis ist. Wenn ich dann das Arbeitsleben en gros so angucke, in Firmen, ja. Paketdienste, Gesundheitswesen, unser Gesundheitswesen, unsere Kliniken, wo wir so im Personal runterdividiert werden, dass wir dreifach Arbeit immer haben, dreimal so viel, wie man überhaupt schaffen kann, wo man einfach fremdbestimmt rumrennt, dauernd sein Gewissen, sein Herz betäuben muss, weil gar nicht anders möglich ist, durch den Tag zu kommen. Man geht immer raus und es ist nie alles geschafft, obwohl man keine Pause, keine Ruhe hatte und so. Dann sehe ich genau darin eins der Probleme, es ist ja ein multiples Problem wie jedes, Also auch die Leute, die selber, du hast ja die Perfektionisten beschrieben, mit denen du einiges zu tun hast. Und ich habe nun, was Burnout angeht, mit einigen Leuten zu tun, wo ich sagen muss, Perfektionisten sind die nicht. Die haben keinen überhöhten Anspruch an sich selbst. Die definieren sich auch nicht zu sehr über ihre Arbeit. Die sind sehr ausgewogen, aber die Anforderungen von außen sind tatsächlich so stark, dass die fremdbestimmt unter Überdruck geraten. Davon kenne ich also sehr viele. Und finde das also auch sehr erwähnenswert in dem Zusammenhang.
Ja, sind aber auch Leute, es sind Leute, die lernen müssen, Nein zu sagen. Zu anderen, zu sich. Und ja, wenn sie, ich bekomme das mit, wenn sie im Burnout sind. Also viele sagen ja, die sind in der Depression oder in der Erschöpfungsdepression. Das stimmt ja auf keinen Fall. Das muss man ja wirklich, wirklich unterscheiden. Aber dann diese Gelegenheit nehmen, wenn man da rausfällt, zu sagen, eigentlich hat es schon lange nicht mehr gepasst. Ich hatte aber jetzt, ich hatte nicht den Mut auszusteigen. Und dann muss aber erst auch diese Krankheit kommen, damit man zur Ruhe kommt. Kann man das nicht auch so sehen? Ich sehe das so, das als Chance dann zu nehmen und zu sagen, ja, es passte wirklich schon lange nicht mehr.
Ja, klar. Also jetzt habe ich so einen ganz konkreten Fall in meinem näheren sozialen Umfeld. Gut 40, 42 ist die Frau, Krankenschwester aus Gießen. Gießener Uniklinik ist schon lange privatisiert und soll jetzt wieder verkauft werden, damit irgendwer wieder noch mehr Aktiengelder an dieser Klinik verdient. Bisher waren die ja schon privat und deswegen hat sie zum Beispiel wochenends in ihren Schichten zwei Stationen völlig alleine versorgen müssen, auf Innere. Da kam es vor, dass ich meine, mit Tabletts verteilen und alle, nicht mal ein Zivi oder so. Und wenn dann vier Notzugänge kommen, dann ist sie damit mit den Aufnahmen so beschäftigt, dass sie schon die übrige Arbeit nicht schaffen kann. Also die war einfach ständig halbtot.
Ja, aber sagt nicht Nein.
Wie soll sie Nein sagen?
Ich glaube, die Politiker wachen doch gar nicht auf. Also es funktioniert ja irgendwie noch. Es funktioniert noch.
Also die ist jetzt wirklich raus, weil sie in diesem inneren schlechten Zustand oft, sie hat dann immer gestrickt und hat ganz komisch gesessen, dabei hat es gar nicht mehr gemerkt, hat ihre Selbstwahrnehmung verloren. Und das finde ich immer so eine bedrohliche Sache, wenn die Leute das gar nicht mehr wahrnehmen. Wenn ich den Eindruck habe, liebe Zeit, dir geht's schlecht. Und die Leute sagen, nee, wieso, geht doch. Oder die Körperhaltung verkrampft. Also bei ihr sind tatsächlich ein paar Nerven kaputt gegangen, sodass sie nicht mehr laufen kann. Nur kurze Strecken wenig und langsam. Und kaum läuft sie ein bisschen mehr, kann sie wirklich nicht mehr laufen. Und jetzt geht ihr Marschieren los durch die Instanzen. Sie ist raus aus dem Beruf, sie ist krankgeschrieben. Sie muss zum Psychologen, sie muss zum Psychotherapeuten, sie musste zur Kur. Und überall wird ihr gesagt, lernen Sie Nein zu sagen, lernen Sie sich abzugrenzen. Und sie sagt, wie? Wie okay. Bitte?
Aber also fällt mir eigentlich nur dazu ein, ich meine, ja, also ich... Es gibt demnächst wieder den Pflegenotstand. Es gibt einfach zu wenig Menschen, die diesen Beruf lernen wollen noch oder die so lange dabei bleiben, dass es sozusagen ausreicht. Und die Antwort der Politik oder der Arbeitgeber ist ja letztendlich, ja gut, dann holen wir uns die aus dem Ausland. Ja, also das heißt, die Menschen, die hat ihren Burnout, die steigt irgendwann, merkt sie steigt aus und macht vielleicht irgendwas anders. Aber grundsätzlich ändert es ja nichts an der Arbeitssituation im Krankenhaus, dem viele Menschen und auch die Patienten letztendlich ausgesetzt sind. Also ich merke das ja auch von mir, wenn wir beim Krankenhaus bleiben. Ich muss ja auch, meine Klienten müssen manchmal ins Krankenhaus, sind chronisch krank, da bleibt es nicht aus. Ich besuche die und ich bin immer wieder entsetzt, wie es da zugeht. Tut mir leid. Ja? Mhm. Also ich bin entsetzt, wie es in manchen Kranken. Und dann frage ich mich, wie sollen meine Klienten gesund werden in dieser Umgebung?
Mhm. Aber weißt du, so Überschriften jetzt, dass türkische junge Leute wieder in ihr Heimatland zurückgehen oder in die Türkei zurückgehen. Vielleicht kennen sie das Land auch gar nicht, weil sie sagen, ich möchte raus aus dieser, habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, aus diesem Roboterstaat, ja. Deutschland. Boah, solche Überschriften, denke ich, ja. Wow, ja, da müssten doch einige aufwachen, oder?
Ja. Also, man kann es mal natürlich hoffen, ich habe jetzt auch einen Beruf, der, wo sage ich jetzt mal, wenn ich nicht Nein sage, dann könnte ich da auch wahrscheinlich mich hergeben und irgendwie mich leersaugen lassen. Und auch wir sind da ja auch nicht geschützt davor, obwohl wir vielleicht die Fachleute sind, im Gesundheitswesen studiert haben, gelernt haben, unseren Klienten immer sagen, nehmt eure eigene, das sage ich ja auch, nehmt deine Grenzen wahr, nehmt deine Bedürfnisse. Das sind ja auch meine Sprüchlein, ja. Und das musste ich ja selber auch lernen. Ja, und es ist tatsächlich wichtig, bei sich selber anzufangen. Ja?
Bis es nicht zu diesem Losigkeitssyndrom kommt, von dem spricht man ja immer.
Ja.
Also Losigkeitssyndrom, null Interessen mehr,
ja.
Freudlos, teilnahmslos, antriebslos, hilflos. Und da gehört natürlich auch diese lähmende Vergesslichkeit dazu. Die kommt ja dazu, deswegen werden sie oft in die Schiene von einer Depression gedrängt, was es ja nicht ist. Also ich sage dann immer, wenn sie ein Lotto gewinnen würden, was würden sie damit machen? Ein Burnout, Kranker oder jemand, der am Burnout leidet, der weiß mit Money, mit Geld noch was anzufangen. Einer, der in der Depression ist, das kann man fragen, der weiß nichts mehr damit anzufangen. Ja. Und Burnout-Leute, die wollen, glaube ich, schon alle irgendwas Schönes dann kreieren.
Ja, und das ist dann auch so der Ansatzpunkt, dass ich dann frage, ja, was wäre denn jetzt, wenn über Nacht ein Wunder passieren würde? Und
passieren doch manchmal.
Sozusagen, Und in der Behandlung, manchmal passieren die ja auch und die wachen tatsächlich, ja, was würde denn sein, wenn heute Nacht ein Wunder passieren würde und vielleicht an der Arbeitsplatz alles wieder ganz anders wäre oder sie vielleicht einen ganz anderen Arbeitsplatz hätte. Und vielleicht ist es wirklich tatsächlich manchmal, dass man dann aussteigen muss für eine Zeit.
Naja, darf ich mich noch mal kurz einklinken mit meinem Fallbeispiel. Die ist jetzt raus aus dem Beruf. Es ist klar, sie kann da nicht in ihren Beruf zurück. Mit 42 einen anderen Beruf, einen neuen
bedeutet
lernen.
Armut.
Das bedeutet Armut, das bedeutet Hartz IV, das bedeutet Druck von Ämtern. Also der Frau geht es gerade richtig scheiße. Die hat keine echte Perspektive im Moment für sich. Ja? Sie hat dummerweise durch Erbe eine Eigentumswohnung mit 65 Quadratmetern. Das Amt wird ihr das als erstes wegnehmen. Ihre Lebensqualität, das, was sie noch hat an ihrem Leben. Ja. Und das finde ich heftig. Und jetzt ein anderes Fallbeispiel möchte ich mal erwähnen. Ich finde Fallbeispiele immer ganz wichtig. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war gut 40 und hatte einen Selbstmordversuch hinter sich, der zum Glück misslungen ist, hätte ja auch gelingen können. Gelingen ja genug. Die Selbstmordrate steigt ja seit 2007 wieder an in Deutschland. So, diese Frau, wie war das zustande gekommen? Sie hat mir das beschrieben. Sie hat einen behinderten Sohn zur Welt gebracht und hat sich um diesen behinderten Sohn gekümmert. Und ihr Partner hat es nicht verkraftet. Der hat sie und das Kind verlassen, als das Kind 5 Jahre alt war, sodass sie dann allein stand, auch finanziell schlecht stand, mit einem 5-jährigen behinderten Kind. Der ging dann zu einem Behindertenkindergarten tagsüber und sie fing dann an, auch dort zu arbeiten und hat dort sehr gute Arbeit geleistet. Das war natürlich eine enorme Belastung, 100% arbeiten und zu Hause sich und das behinderte Kind versorgen. Das alles ging aber und sie bekam auch sehr viel Anerkennung von ihrer Chefin und den Kollegen, weil sie einfach da gut integriert war und sehr gute Arbeit geleistet hat. Dann kam eine Situation, dieses Kind war unter anderem herzkrank, der war 14 in der Pubertät und brauchte neue Herzoperationen. Und in einem Alter, wo er die Nähe seiner Mutter nicht ertragen kann und aggressiv darauf reagiert, musste sie ihn zu Hause pflegen mit Verbandswechsel und so weiter. Und er wurde hochaggressiv ihr gegenüber. Und da war sie echt so weit, da konnte sie gar nicht mehr. Dann ging sie zu verschiedenen Stellen und fragte um Hilfe und Unterstützung und wurde nicht wahrgenommen. Und irgendwann war sie an dem Punkt, dass sie keinen anderen Ausweg mehr empfunden hat. Ich will gar nicht sagen gedacht oder gesehen, das war eine spontane emotionale Handlung, dass sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen, weil sie kein Leben anders mehr für sich gesehen hat. Und wie gesagt, sie ist da durchgekommen und dann wurde sie gefragt, hinterher immer wieder, warum haben Sie sich denn keine Hilfe geholt? Ja, warum haben Sie sich denn nicht Hilfe geholt? Sie sagt immer, ich habe es versucht, es hat niemand wahrgenommen. Also das finde ich so ein typisches Beispiel für diese Überlastungssituation, der Druck von außen, mit dem ein Mensch allein steht.
Also ich würde sagen, wenn das so weit ist, dann kann man eigentlich nicht mehr von Burnout sprechen, dann würde ich schon von einer Depression sprechen. Ja? Also wenn jemand einen Selbstmordversuch macht aufgrund einer Situation, wo er keinen Ausweg mehr sieht, dann können wir eigentlich nicht mehr von Burnout sprechen. Da würde ich eher davon ausgehen, dass da eine depressive Erkrankung vorliegt.
Natürlich, aber durch diese Umstände provoziert sie dahin gedrängt.
Und nicht wenige Depressionen enden in Selbstmord. Ja, das ist die große Gefahr bei psychischen Erkrankungen, vor allem bei Depressionen, dass die einfach auch Selbstmordgedanken bekommen und das dann auch machen und planen und ausführen. Und ich würde mal sagen, mit viel Glück. Und das ist natürlich ein Hilfeschrei. Und wenn man da dann nicht für Entlastung sorgt, dann kann das ja auch wieder passieren. Also, und diese Situation, dass keiner hilft, solange das noch irgendwie geht oder sich keiner zuständig fühlt, das haben kommen ganz viele Klienten zu uns, ja, die genauso das erleben. Ja, jeder auf dem gehen Sie mal dahin, gehen Sie mal dahin. Wir hatten so eine Zeit lang mal immer Klienten, die haben bei uns angerufen und dann habe ich sie gefragt, ja, um was geht es? Ja, also Sie kommen mit dem Geld nicht zurecht. Dann sage ich, ja, wie kommen Sie denn da jetzt darauf, bei uns anzurufen? Ja, die auf dem Amt haben gesagt, rufen Sie doch mal beim sozialpsychiatrischen Dienst an. Dann sage ich, ja, ich bin ja auch kein Dukatenesel. Also bei uns gibt es kein Geld, bei uns gibt es Beratung, Unterstützung in bestimmten Lebenssituationen, aber kein Geld. Also ich kenne die Situation auch, dass Menschen mit Problemen von einem zum anderen geschoben werden, abgewiesen werden, sagt er. Ja, könnte ich jetzt viele Beispiele erzählen, wo Menschen auch mit psychischer Erkrankung aufs Amt gingen irgendwie, und keiner reagiert hat, keiner richtig unterstützt hat. Und ja, ist vielleicht auch eine Auswirkung von dem, wie unser Staat seine Gelder verteilt. Ich meine, dann kommen wir ganz schnell in die Politik. Oder wie wer für was sich zuständig fühlt, ja. So, oder wie Menschen, die krank werden, die chronisch krank werden, wie die bei uns behandelt werden, wie die abgesichert sind, wie die finanziell versorgt sind. Da kommen wir dann in Politik und da gibt es vielleicht, ich weiß, es ist nicht unbedingt unser Thema heute, wird man irgendwie in eine Richtung, wäre sicherlich auch interessant, ja mal zu schauen. Ja. Und ich meine, es gibt genügend, glaube ich, Menschen, die sagen, dass Hartz IV, die Höhe von Hartz IV, dass es einfach zu wenig ist, um auszukommen. Aber das ist ein anderes Thema.
Naja, das ist nicht unbedingt ein anderes Thema.
Und
es ist
noch
eine der Lebensbedingungen, die, wenn die schlecht sind, dann treibt es erst, also in Burnout, in Depression, in Suizidalität, auf jeden Fall.
Und ich wollte noch mal sagen, also ich würde jetzt mal sagen, 80% bis 90% meiner Klientel hat Hartz IV-Niveau. Die sind chronisch krank und die leben auf Hartz IV-Niveau. Es gibt ganz wenige, die zum Beispiel sich die Zeit lang gearbeitet haben und dadurch eine gute Erwerbsminderungsrente haben oder die sich privat versichert haben für Berufsunfähigkeit, wo psychische Erkrankung jetzt nicht unbedingt im Kleingedruckten ausgeschlossen ist, die dann einigermaßen gut versorgt sind. Aber der Großteil meiner Klienten ist tatsächlich an der Armutsgrenze.
Und erlebst du mit, dass das eine Zusatzbelastung für diese Menschen ist?
Häufig.
Ja, das kennt man ja. Also gerade auch Arbeitslose oder eben Hartz IV auch, die leiden ja am meisten darunter, psychisch. Und es wirkt sich ja wieder auf den Körper aus. Also Rückenbeschwerden. Und das ist das Schlimme, dass sie da nicht ernst genommen werden und unsere Hausärzte oft wirklich nur auf die körperlichen Beschwerden schauen. Ob das jetzt Tinnitus ist, also diesen seelischen Hintergrund nicht beleuchten, auch wenn sie noch so sehr ausgebrannt sind, da kein Auge dafür zu haben. Und das finde ich schon sehr gravierend in unserer Zeit oder in unserer Gesellschaft.
So, fällt mir gerade ein, es gibt ein Projekt von unserem Verein, und zwar ist auch entstanden, nachdem so viele angerufen haben, gesagt haben, sie brauchen Geld und das Amt schickt sie her. Es gibt bei uns im Verein ein Projekt zusammen mit dem Jobcenter in Albstadt und Balingen. Und das ist freiwillig, also auch die Klienten, die daran teilnehmen oder die zu uns verwiesen werden zum Beratungsgespräch, wenn die das nicht machen, ist keine Bestrafung, so wie sonst, wenn sie sich an also Dinge nicht halten, dass sie dann irgendwie Abzüge bekommen. Und zwar, wenn den Mitarbeitern vom Jobcenter irgendwie merken, also das ist vielleicht nicht nur ein Nicht-Wollen, sondern es ist auch ein Nicht-Können, warum sie arbeitslos oder Hartz-IV-Empfänger ihren Pflichten nicht nachkommen. Und da könnte vielleicht eine psychische Komponente dahinter stecken, dann können die uns einschalten und holen. Wir bieten dann Beratungsgespräch im Jobcenter an oder
das
auch gibt's bei
tatsächlich?
Uns. Das gibt es im Tollern Albkreis, ist ein Projekt. Mhm. Und das läuft, ist jetzt verlängert worden, weil es einfach auch alle Beteiligten, der Landkreis, das Jobcenter, wie auch wir, einfach festgestellt haben, das ist sehr gut und das kommt an und das bringt manchen Menschen Hilfe. Und der Kollege, der da dran arbeitet, mit dem arbeite ich eng zusammen und der hat dann schon ein paar Mal erzählt, es ist manchmal unglaublich, in welchen Verhältnissen Menschen ausharren und leben. Und in welchen, also er sagt mir, er kommt in Wohnungen, da würde ich wieder umdrehen. Das würde ich nicht aushalten. Also
Wohnungen inwiefern? Messi-mäßig nicht aufgeräumt?
Messi-mäßig nicht aufgeräumt. Oder er hat jetzt einen Klient, ganz konkretes Beispiel, der ist einfach ja, minderbegabt, hat eine Lernbehinderung, hat keinen Schulabschluss. Und der hat in der Wohnung gehaust, da war ein Fenster kaputt, da war in der Tür ein Loch, da war in der Wand ein Loch. Da gab es nur in einem Zimmer eine Heizung und der Vermieter, der freundliche Vermieter, der in einer Villa wohnt, wie ich das weiß ich einfach, weil da musste ich mal kurz vorbei und was abgeben, der hat für dieses Rattenloch 400 Euro verlangt. Und,
das auf der Alp.
Und das Schlimme ist, dieser junge Mensch, der konnte sich da nicht wehren. Der hat es bezahlt und ja, also das Erste war für diesen jungen Mann, eine neue Wohnung zu suchen. Mhm. Und er wird jetzt auch betreut, längerfristig von uns durch den Verein. Und ich gehe jetzt in die ISPA, das ist die Werkstätte für psychisch Kranke, gehe da arbeiten und ja, wird integriert und ich glaube, er fühlt sich auch wohl. Und da ist einfach, und das ist vielleicht auch symptomatisch für unsere heutige Zeit, dass viele junge Menschen oder überhaupt Menschen einfach alleine sind, dass die Familie nicht mehr da ist, sich niemand drum kümmert und ja, die, ja mehr oder weniger, also unter wirklich menschenunwürdigen Bedingungen leben und sich vielleicht auch einfach nicht wehren können, so wie der junge Mann.
Ja, irgendwann ist die Sinnleere da. Und woher will man dann die Energie nehmen? Also dieser Energieverschleiß kommt ja oft von innen. Das weiß man ja, dass die dann, wenn sie keine Arbeit haben, ständig im Kopf sind und dass das diese Spirale, dass sie die dann gar nicht mehr stoppen können und immer tiefer fallen. Also auch, ob das jetzt ein Burnout ist oder eine Burnout, Menschen fallen ja oft in die Depression. Das verwischt sich ja mit der Zeit, also wenn man sie gerade nicht am Anfang auffangen kann und diese Sinnleere schon da ist, dann ist es sehr, sehr schwer, sie wieder aufzubäppeln. Und da bin ich wieder am Anfang, ihnen einen Selbstwert geben, wodurch eigentlich.
Mhm. Ja, wenn das möglich ist, ihnen wieder Selbstwert empfinden, zu vermitteln, das ist ein großer Schritt. Ich finde, das ist ganz wichtig. Ich habe eine in meinem Bekanntenkreis, eine Ärztin, die hat keinen Facharzt gemacht und hat irgendwann angefangen, im Reha-Bereich zu arbeiten, weil das weniger belastend war für sie als dieser Schichtdienst in den großen Kliniken und war eigentlich überhaupt nicht vom Fach, hat also nicht Psychiatrie oder sowas Erfahrung gehabt. Und fragte dann, ja, wenn ich so alleine mit irgendwelchen Patienten rede, was muss ich denn da beachten? Und ihr wurde damals tatsächlich gesagt, lächeln, nicken, ja, ja sagen, das reicht. Ihr lacht alle beide, es reicht natürlich nicht, aber so ist sie daran. Ja. Und dann habe ich am Anfang immer wieder mal mit ihr telefoniert und so gehört, wie es so geht. Und irgendwann, schon nach 2-3 Wochen, war sie sehr gereizt. Da sagte, alle haben sie ihr Häuschen verloren, ihre Partner verloren, ihre Arbeit verloren. Ja, kann ich da irgendwas dran ändern? Und ich atmete tief durch und sagte, nein, daran kannst du nichts ändern. Aber sie haben mit dem allen, mit all diesen Verlusten auch ihren Selbstwert und ihr Lebenswert und ihren Lebensmut verloren. Und das kannst du ihnen vermitteln, dass ihr Leben noch einen Wert hat und dass ihr Leben noch einen Sinn hat, sodass sie wieder eine neue Perspektive ins Auge fassen können. Das hat sie sich auch sagen lassen. Wir haben dann immer wieder mal darüber gesprochen und eins der jüngsten Gespräche ging dann ums Geld. Und ich habe thematisiert, dass eben auch diese Armut in psychische Erkrankungen reintreiben kann. Da reagierte sie wieder so ganz gereizt. Nein, also das ist nicht Thema in unseren Gesprächen. Ich sagte, warum denn? Naja, weißt du, also daran können wir ja auch nichts ändern. Das war also Prinzip in deren Umfeld, im ärztlichen und im therapeutischen Umfeld, das Geld wird nicht thematisiert, weil wir können nichts dran ändern. Ich sagte, Moment, wenn die einen Partner haben, der säuft und sie schlägt, daran könnt ihr auch erstmal nichts ändern. An allen möglichen Dingen, an Mobbing-Situationen im Arbeitsplatz könnt ihr nichts ändern. An verschiedensten Elementen, die in Burnout und Depression treiben, könnt ihr nichts ändern. Trotzdem hört ihr euch's an und tragt es mit. Das kann man doch in Bezug auf Armutssituationen auch machen, sagte sie.
Ja, und ich denke, eine ständige Sorge, ob das Geld bis zum Monatsende reicht, ja, das ist durchaus auch Stress und kann auch in Burnout oder Depression enden.
Auf jeden Fall,
klar.
Auch Armut in der Beziehung, also Zukunftsängste,
Wissen, ja?
Beziehungsängste, oder Panikattacken, die kommen ja da auch noch mit rein.
Klar.
Dann sexuelle Probleme haben sie ja dann auch noch, die kommen auch noch dazu. Mhm. Interesselosigkeit, auch am Partner.
Erschöpfung, ja, wenn sie abends immer einschlafen, immer miteinander reden, kein Thema mehr haben.
Im Gegenteil, die sind ja oft so verzweifelt, dass sie respektlos werden und sogar einen Zynismus entwickeln. Und der Partner, der denkt, hey, ich tue so viel für dich, ich möchte dir helfen. Mhm. Aber da ist so ein Kontrollverlust da und nur noch Wut, weil er ja gar nicht mehr aus sich raus kann. Da ist ja oft nur noch Leere, die spüren sich ja gar nicht mehr.
Mhm. Genau. Und Armut ist schon ein Faktor, der das ganz, ganz stark vorantreibt, dieses Geschehen. Da habe ich auch hier was miterlebt, also nicht selbst erlebt, aber mir erzählen lassen. Ich kannte einen Betreuer, der fürs Jugendamt in Familien ging und auf irgendeinem Dorf hier Richtung Gönningen hoch, da die Ecke, keine Ahnung, welches das war, hat er mir nicht genau gesagt, hat er mir beschrieben, dass er da von, es waren also zwei Jugendliche und für den einen, da sollte er also hingehen und irgendwie betreuen. Und dann kriegt er mit, dass die Mutter von diesem Jugendlichen immer irgendwie erzählte, ja, wenn sie konnte die Schulsachen nicht kaufen und dies nicht kaufen und hatte immer so Not, was sie alles nicht kaufen kann. Und er sagte, ja, dann gehen Sie doch mal zum Hartz-IV-Amt. Die Frau war halt allein und sie sagt, da war ich schon, ja. Da müssen Sie die und die Papiere hinbringen. Ja, das habe ich gemacht. Also irgendwie hat ihm das irgendwann gestunken und er ist mal mitgegangen zum Hartz-IV-Amt, um mitzukriegen. Er hat der Frau das einfach nicht geglaubt, dass sie das alles gemacht hat und dachte, naja, das kann ja gar nicht sein. Wir leben doch in einem Land, in dem es Hartz-IV gibt und davon kann man doch auch leben. Diese Grundüberzeugung hat er irgendwo gelernt. Und nun dort auf dem Amt stellte sich raus, dass diese Frau tatsächlich schon 6 Monate zuvor alles abgegeben hat und man ihr tatsächlich 6 Monate lang kein Geld gegeben hat. Und nun er als großgewachsener, dunkelhaariger Mann mit tiefer Stimme sagte dann, gibt es hier auch noch einen Vorgesetzten, mit dem man sprechen kann? Und schwupp, schon kriegte die Frau Bargeld auf die Hand und alles rückwirkend überwiesen und von da an lief's. Aber da musste erstmal ein Mann im Amt stehen, damit das funktioniert. Und da hat er gelernt, umzudenken und zu realisieren, oh, es gibt zwar Hartz-IV und das ist herzlich wenig, aber die Praxis der Hartz-IV-Ämter ist offensichtlich auch manchmal den Leuten nicht mal das zu geben, was ihnen zusteht, wenn keiner für sie eintritt.
Das ist schon selber kann man es oft nicht mehr eintreten für sich. Ne?
Ja. Und wer dann niemand hat, an dem haben sie dann gespart.
Also ganz viele Klienten von mir, die geben auf. Ja?
Eben.
Die werden dann irgendwie vertröstet und dann geben die auf.
Und dann kommt Gleichgültigkeit, Einsamkeit.
Und meine Erfahrung mit dem Amt, die kann ich da nur bestätigen. Also ich bin schon hin und bin als Kunde verwechselt worden. Es sind ja Kunden, die da hinkommen. Ja?
Aber ist doch toll, König. Oder?
Und dann wurde ich angepflaumt. Und dann sage ich, Moment, also ich habe einen Termin. Ich komme vom sozialpsychiatrischen Dienst. Ich habe einen Termin mit dem und dem. Und ich möchte gerne, dass Sie mich anmelden. Ah ja, machen wir. Ja, also, und ich hatte das Gefühl, ich wurde ganz anders behandelt. Ja? Mhm. Also Kunde wird freundlichst behandelt. Und jemand, der dann auch vom Amt kommt, wird noch freundlicher behandelt. Ja.
Also freundlich, und das erste freundlich war
das erste
ironisch,
freundlich
oder?
War etwas ironisch gemeint, ja. Ja. Also das sind schon Erfahrungen, die man macht und die bestätigen natürlich die Vorteile. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe sehr viele, dadurch, dass meine Klienten, wie gesagt, arm sind, viel von Hartz-IV abhängig sind, habe ich natürlich auch viel mit dem Arbeitsamt zu tun. Und es kommt auf die Menschen an, die dort arbeiten, ob ich
klar
gut und nett und freundlich behandelt wird und sich bemüht wird und wirklich auch noch sogar dann noch manchmal sogar ein Vorschlag kommt, das und das können Sie noch beantragen. Mhm. Ja, es
zum
kommt
Glück
auf die Menschen
auch
an.
Die. Zum Glück gibt es auch.
Und das habe ich vorhin gemeint, wenn ich in dem Bereich arbeite und den Respekt vor anderen Menschen verliere, dann ist vielleicht auch Zeit, dass ich den Job wechsle. Und ich glaube, wenn ich dann so mitkriege, wie die Kollegen dort arbeiten, in welchen Situationen die stecken, in welchen eigenen Druck die stecken, dann denke ich auch manchmal, oh Gott, Gott sei Dank arbeite ich da nicht.
Ja, ich wollte einfach in den Raum werfen, die Frage in den Raum werfen, sind wir einfach eine gedopte Gesellschaft? Also einfach.
Eine gedopte?
Gedopt? Ja, gedopt. Unmenschlichkeit der Gesellschaft, Liebe durch Leistung. Es geht ja gar nicht mehr anders, oder? Man muss volle Leistung bringen, sonst bekommt man eben keine Zuwendung, keine Anerkennung, keine Liebe. Dann kommt ja noch erhöhter Konkurrenzdruck dazu. Also Mobbing spielt ja schon eine große Rolle. Dann diese mit Digitalisierung, dann der erhöhte Konkurrenzdruck, wer da nicht mitmachen kann, globale Herausforderungen, das vor allen Dingen auch in der Gesundheitspolitik, also wenn man sich das anschaut, hohe berufliche, private Anforderungen, also Pflegefälle in der Familie, gescheiterte Ehen, eben dann vielleicht noch kleine Kinder da, Patchwork-Familien, alles. 10% kommen zum Beispiel, nee, mehr als 10% kommen aus helfenden Berufen. Die haben Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, ist ja klar. Angst vor Arbeitsleistung auch. Dann eben auch selbstständig haben die gleichen Ängste. Also ist es tatsächlich so, dass wir schon wirklich so eine getobte Gesellschaft sind, wo bloß noch Leistung zählt? Oder der Kapitalismus, das ist ja die neue Waffe heutzutage. Also wenn man sich das anschaut, eben gerade Hartz-IV-Leute, auf die wird runtergeschaut, die können sich auch noch nicht einmal gescheit ernähren, gerade die Nährstoffe, die sie bräuchten.
Ja, also dieses Thema, ich habe mich gefreut, dass das in den letzten wenigen Jahren auch in Fachkreisen mal thematisiert wird. Auf einem Fachtag für vor allem Gynäkologen und Kinderärzte und so, da haben tatsächlich auch mal Gynäkologinnen gesagt, ich habe Patientinnen, also Schwangere, die können sich eine Calcium- oder Magnesium-Substitution nicht leisten finanziell. Ja? Das wurde sonst in solchen Kreisen überhaupt nicht ausgesprochen. Oder bei einem Fachtag in Ulm zum Thema Kinder von psychisch kranken Erwachsenen, da sagte ein Oberarzt einer psychiatrischen Kinderklinik, die also auch versuchen, für die Eltern Verschiedenes anzubieten und so, der sagte, also wenn die Leute finanziell ausreichend versorgt wären, könnten wir uns 3/4 dieser wunderbaren Programme, die wir entwickeln und uns einander hier vorstellen, könnten wir uns sparen. Ja? Das fand ich auch stark, dass der diesen Zusammenhang gesehen hat. Leider ändert das nichts an den Fakten, aber dass die Fachwelt es immerhin jetzt sieht und auch mal thematisiert und anerkennt. Ich finde, das ist ein Schritt voran, weil das oft wirklich so ausgeklammert wurde im Sinne dieser Ärztin, die ich vorhin zitierte. Ne?
Mensch, wir sind schon fast wieder...
Sind fast am Ende, ja, genau.
Dann mach doch noch eine schöne Musik und wir sagen Tschüss, oder?
Ja, es gibt, war es heute eine Sondersendung, wie eigentlich heute fast alles eine Sondersendung ist zum Frauentag. Und für mich immer wieder schön, hier am Frauentag in der Wüstenwelle zu sein und einfach hier so das Medium Radio ganz für die Frauen zu haben. Das gibt es ja nicht überall und ich habe mir ja heute schon sagen lassen, in Italien gibt es Mimosen. Ich dachte dann gleich, naja, die haben ja so eine ganz besondere Bedeutung. Bei uns gibt es Rosen oder Nelken. Ja, Mikrofon waren
Hedwig,
Karin, Elisabeth.